Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Woche auf Bibel TV die Pro-Christ-Veranstaltung miterlebt habt. Es waren ja sehr schöne Beiträge dabei. Was ich heute Morgen einfach mal mit reingeben möchte, war, am Eröffnungsabend hat die Moderatorin Elke Werner eine Episode erzählt. Das hat mir so schön gefallen, weil etwas Besonderes da drin steckt. Ein kleines Mädchen spielt im Garten. Ein Gewitter zog auf. Es fing schon an zu blitzen und zu donnern. Die Mutter stand am Fenster und winkte, sollte reinkommen. Und das Mädchen saß ganz versunken in ihrem Spielzeug da, mit ihrem Spielzeug vertieft. Schließlich kam sie dann doch rein, völlig durchnässt. Die Mutter empfing sie dann mit dem Vorwurf, warum sie nicht sofort reingekommen sei. Die Antwort des Mädchens, Gott wollte doch noch ein Bild von mir machen. Ist doch schön, ne? Tja, das ist Gott. Wenn ich so ein schönes Bild, so ein liebevolles Bild von Gott habe, dass auch ein Unwetter mich nicht aus meiner Geborgenheit rausreißen kann. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich hatte euch ja berichtet, dass wir am Freitag noch einmal die letzten Stationen mit dem Gideon-Bibelbund in Fehlen, in dem Krankenhaus, die letzten Patientenschränke ausstatten. Wir sind also dort gewesen, haben wieder schöne Erlebnisse gehabt. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Wer noch was wissen möchte, kann mich ja noch mal ansprechen. Ich habe ja noch etwas anderes heute Morgen hier vor. Aber das möchte ich noch sagen. Es war so gut, dass wir spürten, wir sind wirklich willkommen. Es war nicht so, dass man meinte, ah ja, also jetzt kommen diese frommen Leute da. Nein, auf jeder Station, wir waren ja schon angekündigt von der Krankenhausseelsorgerin, von der Frau Garner Lischka, und wir merkten, wir sind wirklich angenommen. Und das Erstaunliche war, auf allen Stationen, wir waren also im Nordflügel, im Ostflügel und im Westflügel, überall. Und überall haben auch auf den Stützpunkten die verantwortlichen Pflegekräfte für ihre Mitarbeiter Bibeln bekommen. Auf jeder Station sind etwa so um die 40 Bibeln für die Krankenschwestern und für die Ärzte. Auf der letzten Station, wo wir waren, sagten sie dann auch, und die Ärzte, die bekommen auch ihre kleine Taschenbibel. Sehr schön. Und als wir dann durch waren und haben dann in der Cafeteria noch mit der Seelsorgerin zusammengesetzt und haben so ein bisschen Resümee gezogen uns nochmal bedankt für die Möglichkeit, den Patienten, die das Wort Gottes jetzt bekommen haben, dass wir ihnen diese Botschaft von Gott geben durften. Und das war einfach sehr schön, auch dieser Austausch, die Ergänzung, auch das für die Zukunft, die Zusammenarbeit. Das haben wir alles so angesprochen. Wir waren gerade fertig und ich hatte es auf dem Herzen, hatte das schon der Seelsorgerin vorher gesagt, ich würde ganz gern dem kaufmännischen Leiter, dem Herrn Dr. Rogge, noch ein persönliches, eine persönliche Bibel überreichen wollen. Die hatte ich vom Gideon-Bund geschenkt bekommen. Das war eine ganz besondere Jubiläumsausgabe, aber auch im Kleinformat, aber etwas Feines. Und ja, sagt sie, okay, ich weiß ja, wo er sitzt, ich kann sie dann hinbringen und das können wir machen. Wir waren mit unseren Gesprächen gerade beendet kam uns Dr. Rogge zu uns noch an den Tisch, hat uns noch persönlich begrüßt und ich habe ihm dann diese Bibel persönlich überreicht. Und er hat sich erstens für den Dienst der Gedeons sehr bedankt, dass wir diese Bibeln in sein Krankenhaus, in ihr Krankenhaus gebracht haben. Und für sein persönliches Exemplar, das merkte ich schon, das war nicht gespielt, so das übliche, naja, ich danke schön, ist ja nett, dass Sie mir das geschenkt haben. Nein, ich merkte an seiner Reaktion, dass er aufrichtig dafür dankbar war. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Die nächsten Dienste sind bei uns auch schon geplant. Wir haben in Hessisch-Oldendorf in der Oberschule wieder einen Dienst in den Klassen und noch ist es möglich, das ist längst nicht mehr in allen Klassen so, in allen Schulen, ich habe es euch ja schon öfter erzählt, aber dort dürfen wir es und auch im Gefängnis haben wir wieder eine Terminvereinbarung, die da läuft. Also auch für euch ein herzliches Danke, wenn ihr immer wieder mal daran denkt und dafür betet. Ihr wisst, jede Bibel als Wort Gottes ist die Botschaft, die Gott den Menschen gibt. Und deswegen sind wir auch, wir können und dürfen auch als Gideons da nicht missionieren. Das macht Gottes Wort ganz allein. Da brauchen wir unsere Kommentare nicht geben. Gottes Wort spricht für sich allein. Das ist gut. So, jetzt zu meinem Thema heute Morgen. Es ist das Gleichnis von dem Sämann mit dem vierfältigen Ackerboden. Ihr wisst ja, Gleichnisse sind Geschichten, die geistliche Wahrheiten und Vorgänge, die aus dem Bereich des Glaubens stammen, mit Ereignissen verglichen werden, die sich im alltäglichen Leben so ereignen können. Es kann auch eine menschliche Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung sein. Und Gleichnisse sind damit keine Fabeln oder Mythen oder Allegorien, sondern sie sind anschauliche Beispiele, die erklären, die verdeutlichen. Und Jesus benutzte ja häufig Gleichnisse in seiner Verkündigung. Und eins auch in dieser Geschichte, die in Matthäus 13, Versen 3 bis 9 überliefert wird. Da steht, es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Und es wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel unter die Dornen. Und sie gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug 30, 60 und 100-fache Frucht. Jedem seiner Zuhörer war das Geschilderte sofort vertraut. Es war ja aus ihrem Alltag genommen. Dieses Bild konnten sie sofort einordnen. Zur Zeit Jesu bestanden die Felder in Israel aus langen, schmalen Streifen. Die waren mit Fußwegen gesäumt oder trennten die Felder voneinander ab. Zäune oder Hecken waren unbekannt. Der Sämann nahm immer eine Handvoll Samenkörner aus einer Tasche, die er an der Seite trug, und streute den Samen weit, im weiten Schwung auf das Land. Ihr kennt das von früher sicherlich noch. Ja, ich habe das auch noch gesehen, wenn der Sämann über den Acker ging. Das war eine besondere Strategie, die dabei zum Tragen kam. Die ließen das so richtig durch die Finger laufen, das Getreide. Es war faszinierend, das zu sehen, mit welch einem Rhythmus. Sie gingen und im gleichen Rhythmus wurde diese Saat ausgebracht. Hat mich damals schon sehr interessiert, als ich das so gesehen habe. Natürlich ließ es sich dabei unmöglich vermeiden, dass bei dieser Säweise dann ein Teil des Saatguts außerhalb der Feldgrenzen landete. Nicht wie heute die modernen Maschinen, die sind ganz genau eingestellt, die kommen auf 5 Zentimeter genau an die, und ihr, wenn man die Felder heute sieht, wie mit der Schnur gezogen, so gerade, ist schon eine ganz andere Weise, wie das damals war. Aber im Prinzip, das Prinzip ist immer dasselbe. Säen, wachsen, reifen, Ernte. Das Prinzip ist immer dasselbe. Ja, und nur die Saat, die auf gute Erde fiel, brachte dann auch die zufriedenstellende Ernte hervor. Dieses Prinzip war also wohl bekannt. Und deshalb ist auch die Geschichte, die Jesus so erzählte, so simpel und leicht verständlich. Jesus erwähnt dann 4 verschiedene Arten von Böden. Als erstes erwähnt er den Boden am Wegrand. Und das bezieht sich auf jene ausgetretenen Pfade, die neben den Acker lang liefen. Diese waren ausgetreten, sie waren in diesem wasserarmen Klima trocken und sie waren hart wie Beton geworden. Da war es unmöglich, dass ein Samenkorn in diesen Boden eindringen konnte. Das konnte nur sein, entweder wurde dieser Samen zertreten von den Leuten, die da drüber gingen, oder aber, dass die Vögel kamen und dieses Saatgut dann wegpickte. Es war unmöglich, dass dieses Samenkorn irgendwie zu einer Frucht heranreifen konnte. Die zweite Art von den Böden, die Jesus nennt, ist der Fels. Und damit ist nicht gemeint, dass an dieser Stelle eine Felsplatte war, oder es bedeutete auch nicht, dass da steiniger Boden war, also als wären da viele Felsbrocken. Wenn ein Feld gepflügt wurde, wurden alle größeren Steine, die an die Oberfläche kamen, nämlich aufgesucht und weggebracht. Kein Landwirt, der etwas auf sich hielt, hat diese Steine die größeren Steine auf seinem Acker belassen. Was Jesus hier beschreibt, war eine Felsschicht unter dem Boden, unter dem Erdboden, unter der Oberfläche des Feldes, die war von einer dünnen Schicht guter Erde bedeckt. Und wenn der Landmann mit seinem Pflug, das waren ja kleine Holzpflüge, die hatten einen Tiefgang von etwa 20, 25 Zentimeter nur, da wurde natürlich so eine Felsplatte, so eine Steinplatte, die war gar nicht sichtbar, die konnte auch keiner darunter erahnen. Diese dünne Erdschicht reichte aber nicht aus, um genügend Feuchtigkeit zu speichern, um dann auch auf eine Ernte zu hoffen, schon gar nicht bei diesem trockenen Klima. Das war unmöglich. Die Samenkörner, die in einen solchen Boden fallen, sie können durchaus keimen, aber schon bald nachdem die ersten kleinen Halme hervorsprießen und wachsen, die sehen zuerst gesund und kräftig aus, aber sie werden bald anfangen zu verwelken, ganz einfach, weil sie nicht genügend Wasser bekommen. Und eine Zeit lang macht dieses aufwachsende Getreide auch gesund wirken und einen guten Ertrag auch versprechen. Aber wenn die Sonne dann darauf brennt und das gute Wasser verbraucht ist, dann stirbt es ebenso schnell ab, wie es gewachsen ist. Ist leider so. Dieser Teil des Getreides schien zuerst sogar schneller zu wachsen als das auf dem guten Boden. Das oberirdische Wachstum war üppig und blattreich. Aber der erfahrene Bauer wusste, das war kein gutes Zeichen. Er wusste, das bedeutete, dass die Ähren kein ausreichendes Wurzelwerk entwickeln, also nicht die Ähren, sondern die Samenkörner, und darum auch keine Ernte zu erwarten war. Und die dritte Art von Boden, die Jesus erwähnt, war das vom Unkraut überwuchert, voller Dornen und Disteln. Sie sind völlig nutzlos und sie schaden den angebauten Nutzpflanzen. Warum? Weil sie den Boden überwuchern, alles andere ersticken. Unkraut wächst schneller und besser als alles andere. Stimmt's, Sören? Kennst du aus Erfahrung, ne? Es ist so, ja. Wenn Unkraut im Acker wächst, kommt es kaum zu einer gesunden Ernte, weil das Unkraut hat die Eigenart, die Feuchtigkeit des Bodens viel stärker und intensiver aufzunehmen und für sich zu vereinnahmen und so auch die Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen, das Licht fernzuhalten von der guten Saat und so alles Nützliche ersticken. Das ist so. Und schließlich gibt es noch den guten und den fruchtbaren Boden. Die Saatkörner, die auf dieses Land fallen, erfüllen dann auch die Erwartungen, die in sie gesetzt werden. Sie können in die Erde eindringen und sich dort entsprechend auch verwurzeln. In diesem sauberen und gesunden Boden haben dann die Pflanzen genügend Platz zum Wachsen, zum Gedeihen. Die Saat, die hier landet, bringt eine reiche Ernte. Die Bibel sagt sogar 30, 60 oder 100-fache Frucht. Der Kaufmann würde sagen, das ist eine Rendite von bis zu 100%. Die gibt es sonst nirgends. Die ist einzigartig. Ja, und seine Jünger fragten dann Jesus nach der Bedeutung dieses Gleichnisses. Sie spürten, dass in diesem Beispiel etwas verborgen war, das sie noch nicht erkannten. Und Jesus erfüllte ihren Wunsch. Und die Lektion dieses Gleichnisses ist, wie ein Mensch auf das Wort Gottes, also den ausgestreuten Samen, reagiert, das hängt vom Zustand seines Herzens ab. Und dafür ist jeder selbst und ausschließlich verantwortlich. Da sind keine Umstände, das Saatgut ist exzellent. Der Sämann ist ein erfahrener und routinierter Landwirt. Der Boden, auf den hat jeder für sich seine Entscheidung. Jeder reagiert auf seine Weise. Das Wort Reaktion hat ja mit der Vorsilbe re zu tun. Und das bedeutet eine Gegenleistung, etwas tun, auf etwas, was mir getan ist. Reaktion ist zum Beispiel ganz aktuell, die Engländer haben 27 oder 23 Diplomaten aus Russland ausgewiesen, also russische Diplomaten ausgewiesen, die Reaktion der Russen, sie weisen ebenfalls 23 englische Diplomaten aus. Reaktion heißt also auf etwas eingehen und danach handeln. Ausgestreuter Samen heißt, wir reagieren. Wir gehen mit diesem Samen in uns um. Und da ist jeder von uns für sich selber verantwortlich. Wir können nicht sagen, ich bin nun mal so. Nein, nein, das ist nicht zutreffend. Der plattgetretene und harte Boden am Wegrand, das führt Jesus dann aus. Der symbolisiert ein Herz, das unempfänglich ist für die biblische Wahrheit. Das ist vielleicht das Beunruhigendste und auch das Hoffnungsloseste dieser Zustände des Bodens. Jesus beschreibt ja, dass das Herz so verhärtet und so versteinert ist, dass die Wahrheit dort nicht eindringen kann, dass sie keinen Eingang findet, gar nicht die Möglichkeit hat, zu keimen oder sich zu entfalten. Und so ein Herz ist darum auch sowohl für das sanfte Werben der Gnade Gottes genauso unempfänglich wie für die Drohung durch die Botschaft auch vor dem Gericht. Beides prallt an so einem Menschen ab. Er ist gleichgültig, gefühlslos und das Herz eines solchen Menschen macht sich hart und undurchdringlich. Er ist durch dieser Weg, von dem da die Rede ist, ist ja festgetrampelt worden. Das ist ja nicht der Prozess, der erst beim ersten Schritt entstanden ist, sondern erst als der zweite, der dritte, vielleicht der hundertste darüber marschiert ist. Und mit jedem Schritt wird so ein Boden immer härter und unempfindlicher. Der Boden, der nur mit einer dünnen Schicht auf felsigem Grund liegt, das ist ein Bild für den oberflächlichen Menschen, der zwar sofort reagiert, doch seine Begeisterung ist auch nicht von Dauer. Eine Zeit lang glaubt er, aber weil er keine tiefgehenden Wurzeln hat, ist er auch unbeständig. Und wenn er wegen dieser Botschaft dann in Schwierigkeiten kommt oder vielleicht sogar verachtet wird, dann ist er auch schnell irritiert und er verliert das Interesse und damit auch seinen Glauben. Das ist ein Bild für die Art und Weise, wie manche Menschen auf diese gute Nachricht von Jesus reagieren. Auf den ersten Blick sind sie das Gegenteil dieser verhärteten Menschen. Sie scheinen empfänglich zu sein und zeigen reges Interesse. Und Jesus sagt sogar, sie nehmen das Wort mit Freuden an, sind dabei, sind begeistert davon. Aber dieser Enthusiasmus, der täuscht über irgendetwas hinweg, nämlich sie haben keinen Tiefgang. Wenn irgendetwas ihnen nicht mehr passt, dann wenden sie sich enttäuscht ab. Empty. Jeder Mensch, der positiv auf das Wort und auf das Angebot Gottes reagiert, wird eine Zeit der Anfechtung haben, kündigt Jesus in diesem Zusammenhang deutlich an. Und dieses Wort Anfechtung, das dort in der griechischen Übersetzung verwendet wird, kann auch auf einen Test oder auf eine Prüfung sich beziehen. Und das ist hier eindeutig gemeint. Eine Prüfung, ein Test. was ist mit dem Zustand deines Glaubensbodens? Was ist mit deinem Glauben? Was ist dein Glaube wert? Wenn der Glaube nur oberflächlich ist und nicht tief verwurzelt ist, wird dieser Mensch, die Bibel sagt, abfallen. Das heißt, den Glauben völlig aufgeben, gleichgültig, wie begeistert er zuvor auch war. Und Johannes schreibt dazu in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 19, sie waren früher mit uns zusammen, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns, sonst wären sie ja dabei geblieben. Eine ernste Botschaft. Und die dritte Art von Boden ist die, die vom Unkraut überwuchert ist. Sie steht für ein Herz, das sich zu sehr für die alltäglichen, für die irdischen Dinge begeistert und sich zu viele Sorgen darüber macht. Wer nur im Hier und Heute lebt und nur seinen Horizont auf diese Dinge legt und nie den Blick für das Reich Gottes gewinnt, für das, was Gott zugesagt hat, die ihm vertrauen. Wer sich also nur mit dem Diesseits beschäftigt. Dazu erklärt Jesus, was aber um die Dornen fiel, hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren oder sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt. Diese Menschen scheinen zunächst erst positiv zu reagieren. Es lässt sich vermuten, dass dieser Betreffende sogar hoffnungsvoll auf das Wort Gottes eingeht. Ja, ist dabei. Samen, das aber zwischen den Unkraut, da wo Unkraut dazwischen gerät, die werden tatsächlich aufgehen und sie scheinen auch das Potenzial zu haben, dass sie Frucht bringen. Sie sehen gut aus, aber Jesus konstatiert dazu, dann kommen die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und sie ersticken das Wort und sie bleiben ohne Frucht. Und wenn hier von Reichtum die Rede ist, dann muss das nicht Bill Gates mit, was weiß ich, glaube 78 Milliarden oder was er hat. Aber jetzt ist er ja abgelöst von dem Amazon-Boss, der hat, glaube ich, noch 10 Milliarden mehr. Also Reichtum ist nicht in Euro oder in Dollar gemeint, sondern das Streben danach, immer noch mehr zu haben. Ich will das jetzt nicht ausführen, aber es geht nicht in erster Linie darum, dass wir Geld oder viel Geld haben. Genau das ist nämlich mit dem Unkraut und mit dem Dorn gemeint. Selbstsucht. Das Streben danach, etwas zu besitzen. Und der Volksmund sagt schon, je mehr ein Mensch hat, umso mehr will er es. Wir Menschen sind in der Regel nie mit dem zufrieden, was wir haben. Unser Streben ist immer nach noch mehr, nach einem neuen Kick, nach einer neuen Herausforderung. Aber das alles hat auch mit diesem widergöttlichen Wertesystem unserer Zeit zu tun. Das beherrscht diese Welt. Und diese Dinge ersticken die Wahrheit von Gottes Wort in den Herzen der Menschen. Es ist so. Und die letzte Art von Boden ist die, gut kultiviert ist und die die erhoffte Frucht bringt. Jesus sagt dazu in Lukas 8, Vers 15, dass dies ein Bild für diejenigen ist, so sagt er, die das Wort Gottes hören und behalten, in einem guten und willigen Herzen und Frucht bringen in Geduld. Und hier handelt es sich wirklich um ein vorbereitetes Herz, das bereit ist für den Samen. Und das ist auch die Schlüssellektion dieses Gleichnisses. Nämlich, das Merkmal echten Glaubens ist Frucht und Beständigkeit. Das Merkmal echten Glaubens ist Frucht und Beständigkeit. Daran müssen wir uns messen lassen. Jeder von sich, für sich selber. Und wenn hier von Frucht die Rede ist, dann meint das Paulus in Galater 6, Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Dinge, was ist davon in meinem Leben zu sehen? Wie sichtbar ist das? Wie nachprüfbar? Die Bibel sagt sogar, es sollte reichhaltig und deutlich sichtbar sein. Also nicht nur so eine Ahnung davon, das müsste eigentlich und hoffentlich ist das so, sondern klar und eindeutig. So sollte es sein. Und hier liegt auch ein Problem. Wir alle wissen, das schaffen wir nie aus eigener Kraft. Wir brauchen Hilfe. Und nur Gott selbst kann ein Herz erneuern und reinigen und auf den guten Boden vorbereiten. Auch das ist wahr. Die Folge ist, das Herz und damit das Leben wird verändert, wird erneuert und geheilt, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, wie es uns dieses Wort Gottes erklärt. Und Gott tut das durch seinen Heiligen Geist und erklärt das auch in Hesekiel 36, Vers 25. Das war ja mal der Jahresspruch, ich glaube 2017. Er nimmt das versteinerte Herz aus unserer Brust und gibt uns ein neues und lebendiges Herz. Das tut der Heilige Geist. Aber, das ist auch klar, niemals wird er einen Menschen dahin bringen, dass er etwas mit Gewalt täte. Gott bereitet das alles vor. Die Entscheidungen darüber, die treffen wir jeder. Jeder für sich. Da ist keiner ausgenommen und keiner kann sich entschuldigen, dass er von Gott irgendwie manipuliert oder bestimmt wäre. Nein. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Wie nehme ich das Wort Gottes auf? Was mache ich damit? Wie reagiere ich darauf? Ja, und wenn Gott in ein Leben Einzug hält, wenn er also, wie das hier Hesekiel schreibt, das steinerne Herz wegkommt, und ein fleischernes, ein empfindsames, ein einfühlsames Herz so ersetzt wird, dann zieht Gott ein. Dann gehören wir ihm und dann schenkt Gott in uns dieses Wünschen und auch die Kraft dazu, das zu tun, was wir eigentlich mit unseren eigenen Möglichkeiten nicht schaffen können. Und wir sind als Christen eben darauf angewiesen, dass der Heilige Geist in uns wohnt, an unseren Herzen arbeitet und dafür sorgt, dass wir weich und empfänglich bleiben und dann auch schließlich Frucht bringen. Dieses Bild von diesem Acker ergänzt sich mit dem was ein Landmann auch tut. Er hat den Samen ausgesät und in der Regel ist es immer noch so, das sehen wir auf den Äckern häufig, dann wird im Nachhinein nochmal durch die, dann wird gejätet, dann wird, was die, vor allen Dingen die Frauen in den in ihren Äcker, in ihren Gärten tun, dass sie hier und da noch etwas befreien von irgendetwas, noch da drumherum hacken, damit es noch besser wachsen und gedeihen kann, dass sich also der Sämann oder die Frau, die den Samen ausgesät hat, um diesen Samen nochmal individuell kümmert und ihm die optimalen Bedingungen gibt, dass er wirklich wachsen kann. Und wenn es unbedingt sein muss, dann kommt auch nochmal die Gießkanne zum Einsatz. Das war natürlich in Israel, wo dieses Beispiel herkommt, ja gar nicht möglich. Die damaligen Juden, die kannten noch nicht die Tröpfchenbewässerung, die die Israelis erfunden haben und die weltweit ein Exportschlager ist. Das kannten die noch nicht. Aber ein Landwirt, der seine Ernte einbringen möchte, der wird alles dafür tun, alles vorbereiten, damit die Bedingungen optimal sind. Und die Frucht ist darum auch der einzige Beweis, dass jemand Gottes Wort aufgenommen, richtig verstanden und dann auch angewendet hat. Und nur das kann auch Gott selber geben. Weil diese Botschaft über unser Leben und unsere Zukunft entscheidet, werden wir auch in Hebräer 3, Vers 8 aufgefordert, nämlich heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das heißt, also noch einmal, über den Zustand unseres Herzens, unseres Herzensbodens, über unsere Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, sind wir selber verantwortlich, jeder für sich. Und daraus müssen wir auch gezwungenermaßen unsere Zukunft ableiten, wie gehe ich damit, wie will ich damit umgehen, was will ich tun, damit ich ein Leben führe, in dem ich mich auch selber wohlfühle, in dem ich glücklich und zufrieden bin. Das liegt an meinem Herzensboden. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann können wir, wie David im Psalm 51, Vers 12 beten, Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das völlig dir gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Und dieses Gleichnis erinnert uns schließlich auch daran, wenn wir heute diese Botschaft, diese gute Botschaft von Jesus, von Gott, an unsere Mitmenschen, an unsere Angehörigen weitergeben, ihnen davon erzählen, dann werden die Resultate immer unterschiedlich sein, je nachdem, wie jemand darauf reagiert. Das können wir nicht aussuchen und nicht programmieren. Darauf haben wir keinen Einfluss. Und das sollten wir auch bedenken. Mancher Same ruht lange, manchmal sogar sehr lange im Boden, bis er Frucht bringt. Das braucht Zeit. Kein Landwirt wird am zweiten Tag, nachdem er seine Saat ausgebracht hat, nachschauen und nachbuddeln, wie weit ist er. Er weiß, es braucht Zeit. Und um Frucht in unserem Leben zu sehen, brauchen wir Zeit. Aber es sind eben verschiedene Faktoren. Der Faktor Zeit, der Faktor Beziehung zu Gott, die äußeren Bedingungen, die Gott beeinflusst, auf die haben wir keinen Einfluss. Wenn das stimmt, wenn das funktioniert, ist es das Prinzip, das Gott gesagt hat, es wird Frucht entstehen. Und es ist auch so, alles das ist Gottes Sache. Wann Frucht entsteht, das weiß Gott. Und Jesus ermutigt uns jedenfalls zum Vertrauen, denn, das ist auch klar, trotz der Vögel, trotz des steinigen Bodens, trotz der Dornen des Unkrauts, es wird Frucht entstehen. Warum? Weil es Gott so gesagt hat und weil er treu ist. Das ist gut zu wissen, darauf vertrauen wir ja auch. Amen.